Ich bin ein 23-jähriger Mann und lebe in Kalifornien. Letztes Jahr beschloss ich, Tinder zum ersten Mal zu benutzen. Zuvor hatte ich Hot or Not und Plenty of Fish ausprobiert, aber meistens stieß ich nur auf Bots und Betrüger. Daher war ich schon nicht sehr an Online-Dating interessiert. An einem Freitagmittag war mir jedoch langweilig, also entschied ich mich, Tinder zu installieren, um zu sehen, was passieren würde. Nachdem ich ein Konto erstellt hatte, begann ich, Personen zu wischen. Nicht einmal eine halbe Stunde, nachdem ich die App verlassen hatte, hatte ich ein Match mit jemandem. Um ein wenig Kontext zu geben, ich bin, wie man sagen könnte, bisexuell. Ich hasse Etiketten, aber ich schätze, so bin ich nun einmal. Ich hatte ein Match mit einem 25-jährigen Mann namens Aiden. Aiden war meiner Meinung nach attraktiv und hatte ähnliche Interessen wie ich, nämlich Videospiele und Programmierung. Ich beschloss, ihm eine Nachricht zu schicken, aber bevor ich auch nur einen Buchstaben getippt hatte, schrieb er mir zuerst. Die Nachricht lautete: Hallo, ich habe gesehen, dass du neu bei Tinder bist und dachte, ich sage mal Hallo. Ich antwortete ihm und wir begannen, über unsere Liebe zu Videospielen, Filmen und Programmierung zu sprechen. Er erzählte mir, dass er Vollzeitprogrammierer sei, ein Gehalt bekomme und nur 4 Stunden am Tag arbeite. Er fragte, ob ich Lust hätte, Zeit mit ihm zu verbringen. Ich schlug ihm vor, zu mir nach Hause zu kommen, weil ich alleine war und er noch bei seinen Eltern wohnte. Plötzlich schien er sehr aufgeregt und sagte, dass er sehr gerne kommen würde. Wir vereinbarten, dass er in einer Stunde kommen würde, damit ich mein Zimmer aufräumen und meinen PC zum Spielen vorbereiten konnte. Nach ungefähr einer Stunde schickte ich ihm meine Adresse und er sagte, dass er schon unterwegs sei. Normalerweise würde ich niemanden, den ich nicht kenne, zu mir nach Hause einladen, aber dieser Typ wirkte harmlos und attraktiv. Auch wollte ich ihm den Vorteil des Zweifels geben. Ich hörte ein Klopfen an der Haustür, sah durch den Türspion und sah, dass es Aiden war. Er hielt eine Flasche Rotwein in der Hand und lächelte. Wir hatten nicht darüber gesprochen, zusammen Wein zu trinken, aber ich mag Rotwein und zufällig war die Marke, die er mitgebracht hatte, meine Lieblingsmarke. Ich öffnete die Tür und begrüßte ihn. Ich sagte ihm, dass dieser Wein mein Favorit sei und fragte, ob er Hellseher sei. Er lachte und meinte, er habe einfach das Gefühl, dass ich der Typ Mensch sei, der Rotwein trinkt. Ich fragte ihn, wie er nach Hause käme, falls er zu viel trinke, und er antwortete, er sei mit Uber gekommen. Wir tranken ein paar Gläser Wein auf meiner Terrasse, sprachen über das Leben und die Arbeit und teilten unsere Coming-out-Geschichten. Nach dem Wein gingen wir hinein, um am PC zu spielen und hatten eine tolle Zeit. Danach zeigte er mir seinen Laptop, den er mitgebracht hatte, und präsentierte mir seine Arbeit. Schließlich musste ich auf die Toilette. So entschuldigte ich mich. Dann hörte ich, wie er sich der Badezimmertür näherte und an der Klinke drehte. Da ich die Tür nicht abgeschlossen hatte, trat er einfach ein, ohne anzuklopfen oder sich anzumelden, und begann, sich von hinten an mich zu schmiegen, während er meine Schultern festgriff. Ich stieß ihn weg und sagte halb im Scherz, das ist ein bisschen aufdringlich. Er lächelte mich an und sagte, ich wollte nur sehen, wie du reagierst. Ich verließ das Badezimmer und ging in die Küche. Er folgte mir. Ich fragte, ob er mehr Wein oder vielleicht etwas Wasser wolle, doch bevor ich die Flaschen aus dem Kühlschrank holen konnte, sprang er auf mich zu und griff mir auf beunruhigende Weise an meine Intimzonen, während er gruselig grinste. Diesmal war ich völlig überrascht. Ich stieß ihn kräftig weg und schrie ihn an. Ich sagte ihm, dass wir uns gerade erst kennengelernt hätten und ich nicht glaube, dass es der richtige Zeitpunkt für etwas Sexuelles sei. Er sagte mir, dass ich Zeitverschwendung sei, keine Ahnung hätte, was ich täte und dass ich den Ruf von Schwulen ruinieren würde und beschuldigte mich dann, homophob zu sein. Ich antwortete, dass ich nicht homophob sei, sonst würde ich nicht Zeit mit ihm verbringen oder über die Dinge reden, über die wir sprachen. Ich sagte ihm, dass ich ihn attraktiv finde, er aber wichtige Grenzen überschreite. Er lachte und sagte, in der LGBTQ-Community gäbe es keine Grenzen. Dann sagte er plötzlich, dass er gehen müsse. Zum Glück, dachte ich. Ich ging zur Haustür und er verließ das Haus, ohne sich zu verabschieden oder etwas zu sagen. Ich dachte nicht weiter darüber nach und beschloss zu duschen. Ich stieg in die Dusche und etwa 5 Minuten später begann ich ein Tick-Tick-Geräusch von der anderen Seite der Tür zu hören. Ich lugte durch die Duschschiebetür und sah nach unten. Zu meiner Überraschung sah ich Aiden, wie er einen verdammten Löffel unter der Tür hielt und mich beim Duschen ausspionierte. Ich konnte ihn nur sehen, weil die Tür ziemlich hoch über dem Boden war. Ohne zu wissen, was ich tun sollte, tat ich so, als würde ich es nicht bemerken und drehte das Wasser langsam ab. Ich stieg aus der Dusche, wickelte mir ein Handtuch um die Hüften und bereitete mich darauf vor, ihn mit einem Ruck zu konfrontieren. Bevor ich es jedoch konnte, hörte ich, wie er ein Foto mit seinem Handy machte. Ich riss die Badezimmertür auf und er rannte den Flur hinunter und verschwand durch meine Haustür. Ich sah, wie er in einen weißen Honda Civic stieg und davonfuhr. Aus irgendeinem Grund hatte er gelogen, dass er mit Uber gekommen sei. Ich habe keine Ahnung, was zum Teufel er fotografiert hat oder warum, aber ich vermute, es war nichts Gutes. Ich blockierte ihn sofort auf Tinder und war paranoid, dass er zurückkommen könnte. Das ist die Geschichte von dem Tinder-Typen, der mich in meinem eigenen Haus belästigt hat. Mein Sohn Alex hat schon immer gern gezeichnet. Buntstifte, Marker, alles, was er in seine kleinen Hände bekommen konnte. Anfangs waren es die üblichen Dinge. Hunde, Strichmännchen, Familienporträts und gelegentliche Kritzeleien, die nur er verstand. Aber letzten Monat änderten sich seine Zeichnungen. Alles begann mit dem Mann. Eine große Gestalt, ohne Haare, mit hohlen Augen und einem viel zu breiten Lächeln. Als er es mir zum ersten Mal zeigte, fühlte ich mich unbehaglich. »Wer ist das, Liebling?«, fragte ich mit leichtem Tonfall. Alex lächelte. »Das ist Mr. Threats.« Der Name schnürte mir den Magen zu. »Wo hast du diesen Namen gehört?« »Er hat es mir gesagt«, sagte Alex einfach, als sei es das Selbstverständlichste der Welt. »Er steht nachts an meiner Tür.« Ich ließ das Papier fast fallen. Zuerst schob ich es auf die Fantasie eines Kindes. Kinder erfinden doch ständig imaginäre Freunde, oder? Aber die Zeichnungen hörten nicht auf. Sie wurden schlimmer. Jeden Tag brachte mir Alex eine neue Zeichnung von Mr. Threats. Dasselbe lange Lächeln, dieselben hohlen Augen. Und jedes Mal war Mr. Threats näher. Eine Zeichnung zeigte ihn am Ende des Flurs, eine andere im Wohnzimmer, dann hinter mir. In der Nacht, als ich eine Zeichnung von Mr. Threats neben Alex Bett fand, konnte ich nicht schlafen. Letzte Nacht hörte ich etwas. Es war nach Mitternacht und ich trank ein Glas Wasser, als ich Alex in seinem Zimmer leise flüstern hörte. Ich legte mein Ohr an die Tür. »Aber du musst nicht böse sein«, sagte Alex. »Ich habe ihm schon von dir erzählt. Jetzt glaubt er mir.« Eine lange Stille, dann mit der leisen Stimme, die ich bei meinem Sohn je gehört hatte. »Okay, ich werde es ihm sagen.« Ich riss die Tür auf. Alex saß auf dem Bett und starrte in den offenen Schrank. »Mit wem redest du?«, forderte ich. Er blinzelte, als hätte ich ihn geweckt. »Mr. Threads sagt, du sollst heute Nacht mit geöffneter Tür schlafen.« Mir sackte der Magen zusammen. »Warum?« Alex' Unterlippe zitterte. »Damit er hereinkommen kann.« Ich schlief mit verschlossener Tür. Heute Morgen wollte Alex mich nicht ansehen. Er zeichnete nur weiter, heftig. Der Buntstift kratzte über das Papier. Als ich ihn ihm schließlich aus der Hand nahm, blieb mir die Luft im Hals stecken. Es war ein Bild von mir, schlafend, mit Händen hinter meinem Rücken, über das Bett gebeugt Mr. Threads. Ich packte die Schultern meines Sohnes. »Alex, sag mir die Wahrheit. Hast du ihn wirklich gesehen?« Er sprach nicht, nickte nur leicht. Die kleinen Hände ballten den Stoff seines Schlafanzugs, die Unterlippe zwischen den Zähnen. Ich versuchte, meinen Atem zu kontrollieren. »Jede Nacht?«, flüsterte ich. »Ich dachte, ich könnte krank sein. Was tut er?« Alex zögerte und bedeckte dann sein Gesicht mit den Händen. »Er schaut, aber er hat keine Augen. Also leiht er sie sich manchmal.« Mir lief ein Schauer über den Rücken. »Was meinst du, wenn er sie sich leiht?« Alex zitterte. »Manchmal wache ich auf und alles ist verschwommen und meine Augen tun weh.« Seine Stimme bebte. »Dann weiß ich, dass er sie benutzt.« Meine Hände begannen zu zittern. Ich rannte ins Bad, schaltete das Licht ein und betrachtete das Gesicht meines Sohnes. Seine Pupillen waren geweitet, als hätte er stundenlang in völliger Dunkelheit geschaut. Ich drehte seinen Kopf vorsichtig, um unter seine Augen zu sehen. Dunkle Ringe, so tief, dass sie wie Blutergüsse wirkten. »Wir gehen«, sagte ich kaum hörbar. In dieser Nacht ließ ich alle Lichter im Haus an. Ich ließ Alex in meinem Bett schlafen, hielt ihn nah bei mir, seine kleinen Finger krallten sich an meinem Ärmel, als hätte er Angst, dass ich verschwinden würde, wenn er losließ. Ich machte ihm keine Vorwürfe. Ich fühlte mich genauso. Schlafen fiel schwer. Jeder Schatten im Zimmer schien sich zu uns zu strecken, uns zu erreichen. Ich redete mir ein, dass es nur in meinem Kopf sei, dass meine eigene Paranoia Formen in Monster verwandelte. Dann um 3:07 Uhr schreckte Alex auf. Ich fuhr hoch. »Was ist los?« Er zitterte heftig, hielt sich das Gesicht. »Mama, meine Augen, ich kann nicht sehen.« Ich griff seine Schultern. »Es ist okay. Ich bin hier. Du bist sicher.« Aber selbst als ich das sagte, spürte ich die Veränderung im Zimmer. Das Licht flackerte einmal, dann wieder und die Temperatur sank. Ich drehte mich langsam zur Schlafzimmertür. Sie stand offen. Ein langer Schatten erstreckte sich über den Boden. Alex schluchzte an meiner Brust. Seine kleinen Finger ballten sich. »Er ist hier«, wimmerte er. Ich sah nicht hin. Ich konnte nicht. Stattdessen nahm ich Alex in die Arme, stellte mich auf und ging zur entferntesten Ecke des Zimmers zurück. Mein Herz hämmerte gegen meine Rippen. Jeder Instinkt schrie mir zu rennen. Aber ich wusste nicht, wohin. Dann kam das Flüstern. »Jetzt siehst du mich.« Ich schloss die Augen fest. Er war da. Ich spürte ihn. Eine riesige Präsenz über uns, wachsend, das Zimmer füllend mit etwas Kaltem und Unnatürlichem. Mein Atem wurde flach und schnell. Etwas streifte meine Wange. Ich rannte. Ich erinnere mich nicht, wie ich zum Auto kam. Ich erinnere mich kaum daran, Alex anzuschnallen, meine Hände unbeholfen, zitternd. Ich erinnere mich nur ans Fahren, um 3:15 Uhr die Straße hinunter, ohne in den Rückspiegel zu schauen. Alex schluchzte still auf dem Rücksitz. »Er weiß, wohin wir fahren.« Ich antwortete nicht, fuhr einfach weiter. Das war vor 3 Tagen. Jetzt sind wir im Haus meiner Schwester, in ihrem Gästezimmer. Alex hat seit unserer Flucht nichts gezeichnet. Trotzdem wacht er mitten in der Nacht auf, keuchend, die Hände vors Gesicht, zitternd. »Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, ob das Weglaufen genug war, denn letzte Nacht wachte ich auf und fand Alex am Fenster stehen, die Hände auf das Glas gelegt. »Er ist draußen«, flüsterte er. »Er will rein.« Und heute Morgen fand ich eine zerknitterte Zeichnung unter seinem Kissen. Eine Skizze vom Haus meiner Schwester mit Mr. Threads an der Haustür. Ich habe nach einem Ort gesucht, an dem ich diese Geschichte teilen und vielleicht eine externe Perspektive darauf erhalten kann. Ich begann damit, bei Google seltsame Erlebnisse auf Reddit zu suchen, was mich hierher führte. Als ich etwa 6 Jahre alt war, im Kindergarten oder in der 1. Klasse. Ich weiß nicht mehr genau, lebte er gegenüber meiner Schule. Das heißt, direkt vor unserem Wohnzimmerfenster bestand der größte Teil des Blicks aus dem Grundstück der Schule. Ich besuchte diese Schule bis zur 2. Klasse. Als der Schulbezirk sie schloss, wurden die meisten Kinder auf die nächstgelegene Schule geschickt und das verlassene Grundstück wurde zu einer Art Gemeindezentrum für ein Dorf mit weniger als 200 Einwohnern. Ich werde den Namen des Dorfes nicht nennen, aber ich kann sagen, dass es in einer ländlichen Gegend von Illinois liegt und dass die geschätzte Zahl von 200 Menschen aus dem Jahr 1989 stammt. Heute leben dort erheblich weniger Menschen, da die meisten weggezogen oder gestorben sind und mehrere Häuser abgebrannt sind. Heute ist das Dorf noch trostloser als in meinen Kindergartenjahren. Als ich es zuletzt besuchte, schien es, als würde sich die Natur beginnen, es zurückzuerobern. Ich erzähle all das, weil es wichtig ist zu verstehen, wie klein dieses Dorf war und ist. Menschen tauchten dort nicht zufällig auf. Ein Fremder wurde sofort erkannt. Es gab keinen Ort, sich zu verstecken, weil das Dorf nur 3 Straßen hatte. Alle bis auf das Ende einer führten aus dem Dorf hinaus. und das einzige Ende der einzigen Sackgasse führte zu einem uralten Friedhof. Eine andere Art von Ausgang sozusagen. Dieses Dorf hatte nichts weiter als ein Postamt, ein paar verlassene Gebäude, von denen ich ziemlich sicher bin, dass sie irgendwann einmal Geschäfte waren, und ein öffentliches Telefon. Heute ist das Postamt geschlossen und das öffentliche Telefon verschwunden. Behalte all das im Kopf, wenn ich sage, dass ein Fremder oder ein seltsamer Typ sofort aufgefallen wäre. Es ist daher erstaunlich, dass ich in diesem Dorf beinahe von einem Fremden entführt wurde, direkt vor der Schule. Tatsächlich glaube ich, dass ich entführt wurde. Das ist das Seltsame daran. Als ich an jenem Tag die Schule verließ, stand der Mann vor seinem Fahrzeug und rief mich bei meinem Namen. Das macht es noch merkwürdiger. Der Mann kannte meinen Namen. Er sagte mir, meine Mutter habe ihn geschickt, um mich aus irgendeinem Grund abzuholen. Auch wenn meine Erinnerung an das, was er sagte, etwas verschwommen ist, läuft es darauf hinaus. Deine Mutter ist nicht zu Hause. Sie hat mich geschickt, da dich abzuholen, um dich zu ihr zu bringen. Steig ein und wir fahren los. Du weißt schon das Übliche bei einem Täter, und ich tat es. Es gibt bestimmte Details, an die ich mich von diesem Punkt an nicht erinnere. Warum sah ich nicht auf die andere Straßenseite, um zu prüfen, ob das Auto meiner Mutter in der Einfahrt stand? Vielleicht tat ich es. Wohin sind wir gefahren? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß es nicht. Ich habe eine ganz kurze Erinnerung daran, wie ich auf dem Beifahrersitz seines Fahrzeugs saß und etwas sagte, während wir das Dorf verließen. Ich erinnere mich nicht, was er sagte, noch wie er aussah. Nicht einmal warum. Meine nächste Erinnerung ist, wieder in der Einfahrt meines Hauses gegenüber der Schule zu stehen. Es gibt eine große Lücke in meiner Erinnerung. Ich weiß nicht, ob es etwas ist, das ich in den letzten 33 Jahren verdrängt habe. Vielleicht hat er mich irgendwo hingebracht und mit mir getan, was Täter mit kleinen und vertrauensvollen Kindern tun, und ich habe es in mir verschlossen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es war ein Entführer mit Gewissen, der die Ungeheuerlichkeit des abscheulichen Verbrechens, das er begehen wollte, nicht ertragen konnte und mich nach Hause zurückbrachte. Dass mir nichts passiert ist. Dass mein Gedächtnisverlust darauf zurückzuführen ist, dass die gesamte Abfolge der Ereignisse so belanglos war, dass mein kleines, sich entwickelndes Gehirn keinen Grund sah, sie zu speichern. Oft habe ich mich gefragt, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, wie in diesen Hypnosetherapien, die man in Filmen und im Fernsehen sieht, um diese Erinnerungen zu entsperren. Oder ob das überhaupt echt ist, und wenn ja, ob ich mich auf dieses Abenteuer einlassen und herausfinden möchte, was wirklich passiert ist. Vielleicht sollten manche Dinge begraben bleiben. Sicher hast du den Ausdruck gehört. Stell keine Fragen, deren Antworten du nicht wissen willst. Ja, ich habe das Gefühl, dass das hier zutrifft. Und vielleicht sagt mir jemand, es sei nur ein lebhafter Traum gewesen, den ein Kind hatte und später fälschlicherweise als echte Erinnerung auffasste. Das ist nicht der Fall. Vor ein paar Jahren habe ich meine Mutter danach gefragt. Erinnerst du dich, als dieser fremde Mann mich aus der Schule geholt und zurückgebracht hat? Oh ja. Anscheinend habe ich ihr erzählt, was passiert ist, denn sie sagte mir, wie sie zur Schule ging und einen großen Aufruhr veranstaltete. Und das ist alles, was ich habe, um mir selbst zu beweisen, dass es wirklich geschehen ist. Bis zu diesem Moment hatte ich mich gefragt, ob ich mir das alles nur eingebildet hatte. Leider kann ich mich nun nicht mehr damit beruhigen, dass es nicht real war. Wer war dieser Mann? Warum hat er mich mitgenommen? Warum hat er mich zurückgebracht? Was ist an diesem Tag passiert? Ich bin ein großer Horrorfan. Ich liebe Romane oder Filme über Monster. Ich bin ein begeisterter Leser von Stephen King und von Creepypastas. Aber es ist nicht Pennywise, der tanzende Clown, oder Slenderman, die mir manchmal den Schlaf rauben. Nein, es ist das wahre Monster, das mich mit 6 Jahren fast verschlungen hat und dann den Appetit verlor. Danke, dass du mir zugehört hast. Aktualisierung. Für diejenigen, die fragen, ob es mein Vater gewesen sein könnte, ich habe ihn gerade angerufen und gefragt. Seine Antwort war, wenn ich es gewesen wäre, hätte ich dich nicht zurückgebracht. Ich wäre weitergefahren und du wärst mit mir nach Name des Bundesstaates gegangen. Es mag wie ein Scherz klingen, aber das war es nicht. auch Ade zu dieser Theorie. Ich verließ gegen 22 Uhr die Arbeit und machte mich auf den Heimweg. Ich lebe allein und achte immer darauf, dass die Haustür abgeschlossen ist, bevor ich zur Arbeit gehe. Doch als ich ankam, war die Tür nicht verschlossen. Ich wusste mit Sicherheit, dass ich sie beim Verlassen abgeschlossen hatte, denn wie gesagt, ich tue das immer. Außerdem leide ich an einer schweren Zwangsstörung und hätte niemals vergessen, die Tür abzuschließen. Ich bin viel zu sehr auf meine Routine fixiert, um das zu vergessen. Das machte mich völlig unruhig und ich zog sofort meine 9mm Pistole aus der Schublade neben der Haustür. Ich stellte die Tüte mit dem Fastfood ab, das ich mitgenommen hatte, und sah mich in dem dunklen Wohnzimmer um, während ich nach dem Lichtschalter tastete. Als das Licht anging, war meine Wohnung zu meinem Entsetzen völlig verwüstet. Papiere lagen auf dem Boden verstreut, die eigentlich in meinem Büro aufbewahrt worden waren, darunter meine Sozialversicherungskarte und meine Geburtsurkunde. Ich ging schnell in mein Büro und fand beim Eintreten alle Schubladen geöffnet und meinen Computer auf dem Sperrbildschirm, als hätte jemand versucht, darauf zuzugreifen. Ich durchsuchte den Rest der Wohnung, fand aber niemanden. Ich legte meine Pistole weg und rief sofort die Polizei. Sie kamen ziemlich schnell und nahmen den Einbruch auf. Sie fragten mich, ob ich Feinde hätte oder ob ich in letzter Zeit jemanden verärgert hätte, worauf ich mit Nein antwortete. Nichts davon war geschehen und außerdem bin ich kein Mensch, der sich mit anderen streitet. Ich war völlig ratlos über das, was ich vorgefunden hatte, als ich nach Hause kam. Ich räumte das Chaos auf und versuchte zu schlafen, wälzte mich jedoch die meiste Zeit der Nacht mit der Pistole unter meinem Kopfkissen hin und her. Ich muss hinzufügen, dass ich auch ein sehr paranoider Mensch bin, was das alles natürlich noch verstärkte. Jede Nacht halte ich meine Pistole unter meinem Kopfkissen, wenn ich mich schlafen lege. Am nächsten Tag hatte ich frei und ging mit meiner Freundin wandern. Wir sind seit 6 Monaten zusammen. Ich fuhr gegen 9 Uhr los und hielt bei dem Starbucks in der Nähe meiner Wohnung. Während ich in der Drive-Thru-Schlange wartete, schaute ich hoch und bemerkte einen Mann, der mich von der anderen Straßenseite aus anstarrte, auf derselben Seite wie mein Wohnkomplex. Das Erstaunlichste an diesem Mann war, wie sehr er mir ähnelte. Er hatte dieselben Haare, ungefähr dieselbe Größe und dasselbe Gewicht, trug wie ich eine Brille und schien in meinem Alter zu sein. Er zeigte keinerlei Gesichtsausdruck, stand einfach nur da wie eine Statue und starrte mich an. Dann war ich an der Reihe, meine Bestellung abzuholen, und als ich mit meinem Kaffee aus dem Drive-Thru fuhr, war der Mann verschwunden. Der Tag verlief wie geplant und meine Freundin und ich hatten eine sehr schöne Zeit. Ich erzählte ihr von dem Vorfall in meiner Wohnung und von dem Mann, der mir ähnlich sah, und sie scherzte, dass vielleicht mein Doppelgänger in meine Wohnung eingebrochen sei. Nachdem ich mich von ihr verabschiedet hatte, machte ich mich auf den Heimweg. Ich war ein wenig nervös und fürchtete, dass derjenige, der in meine Wohnung eingebrochen war, zurückgekehrt sein könnte. Was auch immer er in jener Nacht gesucht hatte, er schien nach etwas Bestimmtem zu suchen. Als ich den Komplex erreichte, ging ich zu meiner Einheit. Ich wohne oben, und als ich mich der Treppe zu meiner Haustür näherte, hörte ich jemanden die Treppe hinunterkommen. Ich war noch in einiger Entfernung und wurde alarmiert, weil ich keine Nachbarn über mir habe. Niemand sollte diese Treppe hinunterkommen. Ich blieb stehen, um zu sehen, wer es war, und zu meiner Überraschung war es derselbe Mann, den ich am Morgen gesehen hatte. Er ging schnell und hielt den Kopf gesenkt. Ich rief ihm zu, er solle stehen bleiben, doch als er mich hörte, rannte er los und sprang über den Zaun, der den Komplex von einem großen Feld trennt, und verschwand in der Nacht. Ich rannte zu meiner Wohnung und probierte den Türgriff, der erneut nicht verschlossen war. Ich trat ein und war entsetzt über das, was ich sah. An allen Wänden meines Wohnzimmers hingen Fotos von mir und meiner Freundin von diesem selben Tag, offenbar von einem Baum in der Nähe des Weges aus aufgenommen, auf dem wir spaziert waren. Ich rief erneut die Polizei, um den Einbruch zu melden. Sie durchsuchten die Wohnung und den gesamten Komplex. Ich erzählte ihnen von dem Mann, den ich ins Feld hatte laufen sehen. Sie suchten dort und kamen mit einer Brille und einer Perücke zurück, die als Beweismittel aufgenommen wurden, und ein Fall wurde eröffnet. Sie stellten zwei Streifenwagen vor meine Wohnung und informierten die Verwaltung des Komplexes. Es ist nun fast eine Woche vergangen, seit alles begann, und es ist nichts weiteres passiert. Keine weiteren Einbrüche und keine beunruhigenden Fotos von meiner Freundin und mir. Ich wohne inzwischen bei einem Arbeitskollegen, bis sich alles beruhigt hat. Ich habe keine Ahnung, warum ich ins Visier genommen werde. Aufgrund der im Feld gefundenen Gegenstände nehme ich an, dass diese Person aus irgendeinem seltsamen Grund vorgibt, ich zu sein. Ich weiß nicht, was das alles bedeutet. Ich werde sicher ein Update geben, falls noch etwas passiert. Update? Ich bin gerade in meine Wohnung zurückgekehrt und alles ist so, wie ich es verlassen habe. Die Tür war verschlossen und alles ist in Ordnung. Ich bin erleichtert und hoffe, dass dieser Albtraum vorbei ist. Ich habe nur einen kleinen Hinweis, den ich teilen möchte. Ich schrieb einem alten Freund eine Nachricht, um ihn zu fragen, ob er etwas wisse, und er antwortete mit lachenden Emojis und blockierte mich dann. Das ist bei ihm normal, da er psychische Probleme hat und manchmal erratisch handelt. Ich werde erneut ein Update geben, falls noch etwas geschieht. Außerdem werde ich eine vollständige Erklärung liefern, um alle Fragen zu meiner Erfahrung zu beantworten, sobald ich mich sicher genug fühle. In der Zwischenzeit werde ich mein Bestes tun, um auf zusätzliche Kommentare zu reagieren. Ein weiteres Update. Seit meinem letzten Update bin ich zu Hause gewesen. Gestern, als ich von der Arbeit zurückkam, lernte ich Mike kennen. Ich parkte mein Auto auf meinem üblichen Platz und traf einen jungen Mann von etwa 19 oder 20 Jahren, der sich als neuer Hausmeister vorstellte und sagte, er heiße Mike. Heute Morgen, als ich zu meinem Auto ging, bemerkte ich, dass Mike mich mit völlig leerem Ausdruck ansah. Er starrte mich einfach nur an, ohne zu blinzeln. Ich setzte meinen Tag fort, ohne weiter darüber nachzudenken. Als ich nach Hause kam, sah ich, wie Mike buchstäblich aus meiner Haustür trat und sie hinter sich schloss. Das verwirrte mich, alarmierte mich aber nicht, weil ich wusste, dass er im Komplex arbeitet. Als er sich mir zuwandte, lächelte er nur und sagte, »Hallo, wir haben Ihnen eine Nachricht hinterlassen, dass Ihr Rauchmelder ununterbrochen ausgelöst hat. Aufgrund der ständigen Beschwerden durfte ich kurzzeitig Ihre Wohnung betreten, um ihn zu reparieren.« In einem höflichen, aber roboterhaften Ton. Es kam mir verdächtig vor, weil sie nicht gewartet hatten, bis ich nach Hause kam, wie sie es sollten. Meine Paranoia lässt mich fürchten, dass etwas anderes vor sich geht. Ich plane, am Montag mit der Verwaltung des Komplexes zu sprechen. Update? Heute verließ ich gegen 16 Uhr die Arbeit und hielt in einem örtlichen Diner, um Pancakes zu essen. Während ich an meinem Tisch eine E-Mail las, spürte ich plötzlich etwas Heißes in mein Gesicht treffen. Es war ein Starbucks-Latte. Als ich schreiend aus meinem Sitz sprang, sah ich einen Mann mit kurzen Haaren und Brille, der mich anlächelte, während er sich schnell entfernte. Der Kellner hatte alles gesehen und bot an, die Polizei zu rufen, aber ich sagte ihm, er solle sich keine Sorgen machen. Jetzt weiß ich genau, wer hinter allem steckt. Der Mann, der mir den Latte ins Gesicht warf, ist derselbe, der mich die ganze Zeit gestalkt hat. Diese Geschichte hat viel Tiefgang. Ich lernte diesen Freund online im Sommer vor meinem vorletzten Jahr in der Highschool kennen. Ich war 16 Jahre alt. Sein Name war Flip. Wir verstanden uns recht schnell. Unser Sinn für Humor passte zusammen und ich hatte das Gefühl, dass wir wirklich gute Freunde waren. Er war ein Junge und ich ein Mädchen, aber ich empfand niemals irgendeine Art von romantischer Anziehung. Außerdem hatte ich mit 16 einen Freund. Er war 19. Ich konnte erkennen, dass er romantische Gefühle hatte, und er machte sie mir 6 Monate nach Beginn unserer Freundschaft klar, indem er mir sagte, dass er mich liebe. Unsere Freundschaft war nicht sehr stabil, da er Ausbrüche hatte und lange Zeit nicht mit mir sprechen konnte. Er erzählte mir, der Grund sei, dass er es nicht ertragen könne, mit mir zu sprechen, obwohl wir nicht zusammen sein könnten, weil ich einen Freund hätte. Heute weiß ich, dass es eher ein Kontrollthema war. Er wollte die Kommunikation abbrechen, um mir das Gefühl zu geben, ich würde etwas verpassen. Er hasste Frauen wirklich. Er mochte sie wirklich, wirklich nicht und fand, die meisten seien nur Pferde. Er sagte mir, er finde mich anders. Ich sei die einzige echte Frau, die er kennengelernt habe. Eine riesige Warnung, aber ich war jung und dachte nicht viel darüber nach. Unsere Freundschaft fand nur online statt. über iMessage und FaceTime. Wenn er diese Ausbrüche hatte und plötzlich den Kontakt abbrach, ging er auf Twitter und postete beleidigende und verteufelnde Tweets über mich, schreckliche Dinge. Wenn er zurückkam, ignorierte ich das einfach, weil er wieder lustig und nett war. Jetzt komme ich zu unserem Treffen im echten Leben. Er hatte auch die Angewohnheit, gegenüber Menschen zu explodieren, sich an ihnen zu rächen und sie zum Spaß schlecht fühlen zu lassen. Eine weitere Warnung. Aber ich dachte, ich sei etwas Besonderes und dass er mich wirklich mochte und mir niemals so etwas antun würde. Ich erinnere mich, dass er vor meinem 18. Geburtstag, er war schon 21, zu mir sagte, »Wenn du 18 bist, wirst du mir nackt Fotos schicken. Du kannst nicht Nein sagen.« Ich ließ das auf sich beruhen, weil ich wusste, dass ich es nicht tun würde. Aber ja, man merkte, dass da ein Element des Dominanzwunsches war. Springen wir 2 Jahre vor. Ich bin jetzt 18, Erstsemesterstudentin an der Universität. Im Oktober machte ich Schluss mit meinem Freund, demselben, den ich mit 16 hatte. Flip sah das als eine Chance. Er sagte mir, er könne es nicht ertragen, mich nicht zu sehen, und dass wir uns basically treffen müssten, sonst wäre alles vorbei. Ich hatte wirklich keine romantischen Gefühle für ihn. Meine Liebe war platonisch, aber ich dachte, ich könnte Romantik versuchen. Ich kaufte impulsiv ein Flugticket dorthin, wo er im Dezember lebte. Meine Eltern hatten keine Ahnung und wissen es bis heute nicht. Ich war bereit, an einem Freitag zu gehen und am Montag zurückzukehren. Die Universität, die ich besuche, hat einen nahegelegenen Flughafen, also war es einfach, ein Uber dorthin zu nehmen. Diese Romantik, die ich zu projizieren versuchte, schien real, und ich fühlte aufrichtig, dass ich ihn romantisch liebte. Ich würde endlich den Jungen treffen, den ich liebte. Ungefähr 1 oder 2 Wochen vor dem Flug begann ich zu zweifeln, hinterfragte die Legitimität meiner Gefühle, und ich begann, mich zu einem Jungen von einer anderen nahegelegenen Universität hingezogen zu fühlen. Ich küsste ihn einen Tag vor meinem Flug. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits entschieden, dass ich mit Flip nicht romantisch weitermachen wollte und dachte, hey, wir sind seit 2 Jahren befreundet. Wenn ich ankomme, werde ich ihm sagen, dass ich nur seine Freundin sein möchte. Ja, er wird sauer sein, aber unsere Freundschaft ist mehr wert als das. Und wir können eine gute Zeit zusammen verbringen. Wie naiv ich war. Ich entschied mich trotzdem zu der Reise, in dem Gedanken, dass ihn zu sehen, den Funken wieder entfachen könnte. Bei meiner Ankunft wurde mir klar, dass ich ihn nicht liebte und ich mich nicht mehr zu ihm hingezogen fühlte. Trotzdem war er lange Zeit ein enger Freund gewesen und selbst ohne romantische Verbindung wollte ich ihn treffen, einfach um einen Internetfreund kennenzulernen. Der Tag des Fluges kam. Sehr früh. Ich erinnere mich, wie ich im Flugzeug saß und darüber nachdachte, auszusteigen. Ich wollte einfach nur gehen und nicht zurückkehren. Ich hätte auf mein Bauchgefühl hören sollen. Ich kam an und verließ die Ankunftshalle. Ich sah ihn in seinem Auto sitzen. Er starrte mich mit einem sehr bösartigen Blick an. Nach ein paar Momenten stieg er aus dem Auto. Er sah anders aus. Seltsamer und irgendwie unheimlicher als auf Fotos oder FaceTime. Wir umarmten uns und setzten uns ins Auto. Es war peinlich und ich fühlte mich unwohl. Wir machten oberflächliches Gespräch und unangenehme Witze. In dem Moment wollte ich zurück in meinem Schlafzimmer sein. Wir gingen zu seiner Wohnung und oben in sein Zimmer. Wir rauchten etwas Marihuana und ich legte mich auf sein Bett, um zu schlafen. Als ich aufwachte, umarmte er mich von hinten und versuchte, mich sexuell zu berühren. Ich nahm seine Hände und sagte ihm, er solle aufhören. Ich setzte mich auf und erklärte ihm basically, dass ich ihn nicht romantisch wollte, nur als Freund. Er begann zu weinen und flehte mich an, ihm zu sagen, dass ich ihn liebte. Ich sagte ihm, dass ich das nicht könne. Dann stand er auf, hörte auf zu weinen, ging ins Badezimmer und fing an, Dinge anzuzünden. In dem Raum roch es nach verbranntem Papier. Er kam normal heraus und setzte sich einfach an seinen Computer, um zu spielen, ohne mit mir zu sprechen. Der Rest der Reise war eine Mischung aus Momenten, in denen er nett war, und Momenten, in denen er absolut grausam war. Während der 3 Tage tat und sagte er Dinge wie Witze über meinen Tod zu machen, so zu tun, als würde er mich schlagen und nah genug kommen, um mich reagieren zu sehen, zu sagen, dass er fast ein Foto von mir an meine Mutter geschickt hätte mit dem Standort seiner Stadt, damit ich in Schwierigkeiten gerate, zu sagen, dass er mich fast eine Nacht im Auto schlafen lassen hätte, über mich zu laufen, während ich schlief, und mir Furze anzuhalten. Er sagte mir auch, ich solle den Mund halten, wenn ich sprach oder Fragen stellte. Sogar vor seinen Mitbewohnern. Er versuchte, mich im Bett zu berühren, und ich schob seine Hände weg. Er beharrte und sagte Dinge wie, ich weiß, dass du es willst, du hältst dich nur zurück. Er nannte mich idiotisch, wenn ich Fragen stellte. Er servierte mir absichtlich Spaghetti mit verdorbener Soße, in der Hoffnung, dass ich krank werden würde. Er sagte, er würde sorgen, dass ich meinen Flug verpasse und plante, in die entgegengesetzte Richtung des Flughafens zu fahren und mich im Nirgendwo auszusetzen. Basically blieb ich ruhig, nickte, lachte und versuchte, ihn nicht zu verärgern. Ich hatte Todesangst und wollte nur weg. Der Montag kam und mein Flug ging um 20 Uhr. Um 11 Uhr morgens ging er weg. In dieser Zeit packte ich meine Tasche und ging, ohne dass er es wusste. Mein Plan war, zum nächsten Einkaufszentrum zu rennen und von dort ein Uber zu nehmen. Ich wollte kein Uber von seinem Haus aus nehmen. Als ich fast am Ende der Straße angelangt war und mich frei fühlte, spürte ich zwei Arme, die mich von hinten umarmten. Er umarmte mich, murmelte etwas in mein Ohr und rannte dann zurück zu seiner Wohnung. Ich rannte zum Einkaufszentrum, rief ein Uber und stieg ein. Ich fühlte eine große Erleichterung. Endlich fühlte ich mich frei. Ich wartete am Flughafen etwa 8 Stunden lang, ohne etwas zu tun, aber das war besser, als dort bei ihm zu sein. Rückblickend komme ich mir wie eine Idiotin vor. Ich hätte in ein Hotel gehen sollen und wahrscheinlich hätte ich früher gehen sollen, aber ich bin eine Studentin ohne Geld und hatte bereits Angst, dort zu sein, ohne dass meine Eltern es wussten. Nachdem ich gegangen war, blockierte ich ihn auf all meinen Social-Media-Kanälen, einschließlich LinkedIn. 4 Monate lang versuchte er regelmäßig, mich zu kontaktieren, aber zum Glück hatte ich ihm niemals meine Adresse oder persönliche Informationen gegeben. Meine tote Freundin schickt mir weiterhin Nachrichten auf Facebook. Ich habe die Screenshots. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Heute Nacht ist irgendwie der Auslöser für diesen Beitrag. Ich habe gerade eine weitere Nachricht bekommen. Und sie ist schlimmer als alle vorherigen. Meine Freundin starb am 7. August 2012. Sie war in einen Unfall mit 3 Autos verwickelt, als sie von der Arbeit nach Hause fuhr, weil jemand bei Rot über die Ampel fuhr. Sie starb innerhalb weniger Minuten am Unfallort. Wir waren zu diesem Zeitpunkt seit 5 Jahren zusammen. Sie war nicht begeistert von der Idee der Ehe. Sie sagte, sie finde das altmodisch und es gäbe ihr ein seltsames Gefühl. Aber wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich sie nach 3 Monaten geheiratet. Sie war lebensfroh, der Typ Mensch, der immer Wagemut wählte. Am glücklichsten war sie beim Campen, aber gleichzeitig war sie eine totale Technikliebhaberin. Sie roch immer nach Zimt. Das gesagt, sie war nicht perfekt. Sie sagte immer etwas wie, wenn ich zuerst sterbe, sag nicht nur gute Dinge über mich. Das mochte ich nie. Wenn du mich nicht kritisierst, schadest du mir. Ich habe viele Fehler und das ist ein Teil von mir. Auch das ist für M. Die Musik, von der sie sagte, dass sie sie mochte, und die Musik, die sie wirklich mochte, waren sehr unterschiedlich. Ihre Vorstellung von Zuneigung war eine Umarmung von der Seite. Außerdem hatte sie sehr lange Zehen, wie ein Schimpanse. Ich weiß, das ist nebensächlich, aber ich fühle mich nicht wohl, über sie zu reden, ohne dass du eine Vorstellung davon hast, wie sie war. M war seit fast 13 Monaten tot, als sie mir ihre erste Nachricht schickte. Am 4. September 2013. Da fing alles an. Ich ließ Emilys Facebook-Konto aktiv, um ihr hin und wieder eine Nachricht zu schicken, auf ihre Pinnwand zu posten und ihre Alben anzusehen. Es erschien mir zu endgültig und zu wenig, Emily, ihr Konto in den Gedenkzustand zu versetzen. Ich teilte den Zugang mit ihrer Mutter Susan. Das heißt, ihre Mutter hatte ihren Benutzernamen und ihr Passwort. Und ich verbrachte insgesamt etwa 3 Minuten auf der Website oder am Computer. Nach etwas Verwirrung nahm ich an, dass sie es war. Am 16. November 2013 bestätigte mir Susan, dass sie sich seit der Woche von Miss Todd nicht mehr bei ihrem Facebook angemeldet hatte. M kannte viele Leute, also nahm ich sofort an, dass es einer ihrer technikaffinen Freunde war, der mich auf die schlimmste Art und Weise ärgern wollte. Ich bemerkte fast sofort, dass die Person, die mit mir schrieb, alte Nachrichten von M. und aus unserem gemeinsamen Chatverlauf wiederverwendete. Der Kommentar über »The Wheels on the Bus« stammte aus einer Unterhaltung über Lieder für eine geplante, aber nie umgesetzte Autoreise. »Hallo« kam 1 Million Mal vor. Etwa im Februar 2014 begann Emily, sich selbst auf meinen Fotos zu markieren. Ich erhielt Benachrichtigungen, aber das Tag war normalerweise verschwunden, bis ich es sah. Das erste Mal, als ich es wirklich sah, war es, als hätte mir jemand in den Magen geschlagen. Sie markierte sich an Orten, an denen es plausibel war, dass sie dort gewesen war, oder an denen sie früher oft war. Ich habe Screenshots vom April und Juni. Das sind die einzigen, die ich bekommen habe, daher sind sie etwas außerhalb der Zeitleiste, die ich hier schreibe. In dieser Zeit konnte ich nicht mehr schlafen. Ich war zu wütend zum Schlafen. Sie markierte sich alle paar Wochen auf zufälligen Fotos. Freunde, die es bemerkten und etwas sagten, dachten, es sei ein seltsamer Fehler. Kürzlich erfuhr ich, dass einige Freunde es bemerkten und nichts sagten. Einige haben mich auf Facebook entfreundet. An diesem Punkt fragen sich einige von euch vielleicht, warum ich mein Facebook-Profil nicht einfach gelöscht habe. Ich wünschte, ich hätte es getan. Ich tat es für eine Weile. Aber an Tagen, an denen ich nicht rausgehen kann, ist es schön, Freunde zum Chatten zu haben. Es ist schön, meine Seite zu besuchen, wenn der kleine grüne Kreis nicht neben ihrem Namen ist. Ich war schon ziemlich einsam, als M noch lebte. Ihr Tod machte mich zu so etwas wie einem Einsiedler. Facebook und MMOs waren tatsächlich meine einzigen wirklichen sozialen Kontakte. Am 15. März schickte ich eine Nachricht an die Person, von der ich annahm, dass sie der Hacker von M war. Am 25. März erhielt ich eine Antwort. Erst als ich diese Protokolle ein paar Monate später überprüfte, bemerkte ich, dass auch sie meine eigenen Worte wiederverwendete. Eine Antwort hier erscheint etwas dürftig. Ich gab absichtlich emotionale Köder. Es war niederschmetternd, sie in ihrem Spiel zu halten. Ich ging davon aus, dass die Art von Person, die so etwas tut, sich am Leid anderer nährt. Ich postete in Technikforen, um Wege zu finden, diese Person zu verfolgen, und kontaktierte Facebook. Ich musste sie in der Nähe behalten, um Beweise zu sammeln, bevor jemand fragt. Ja, ich habe das Passwort und alle Sicherheitsinformationen unzählige Male geändert. Am 16. April erhielt ich das. Es sieht aus wie ein Durcheinander von Worten. Wie all unsere bisherigen Gespräche ist es aus früheren Nachrichten von ihr zusammengesetzt. Am 29. April hatte ich noch keine Spur gefunden. Facebook hatte mir die Orte genannt, von denen aus auf ihr Konto zugegriffen worden war, aber seit ihrem Tod waren es alles Orte, die ich erklären konnte. Mein Haus, meine Arbeit, das Haus ihrer Mutter und so weiter. Meine Antwort hier war kein Köder. Yo, ask Nathan, war ein interner Witz. Zu dumm, um ihn zu erklären, aber sie das wieder sagen zu sehen, hat mich zerstört. Meine Reaktion im echten Leben war viel weniger gefasst. Ich hatte nicht erwartet, dass sich meine Bindung wieder aufreißt. Ihre letzten Nachrichten hatten angefangen, mir Angst zu machen, aber ich hätte es zu diesem Zeitpunkt nicht zugegeben. Am 8. Mai. Ich habe wirklich keine Worte dafür. Freezing ist das erste originelle Wort, das sie geschrieben hat. Das hat mir Albträume beschert, die erst kürzlich wieder begonnen haben. Ich träume immer wieder, dass sie in einem eiskalten, blaugrauen Auto sitzt. Gefroren. Und ich draußen in der Hitze stehe, schreie, dass sie die Tür öffnen soll. Sie bemerkt nicht einmal, dass ich da bin. Manchmal sind ihre Beine draußen bei mir. Am 24. Mai. Ich war nicht wirklich betrunken. Sie war ein liebevolles Mädchen und immer verlegen, wenn es darum ging, ich liebe dich zu sagen oder sich zu kuscheln und über unsere Gefühle zu sprechen. Sie fühlte sich damit wohler, wenn ich betrunken war. Ich habe oft so getan, als wäre ich betrunken. Ihre Antwort war das, was mich schließlich dazu brachte, ihre Seite in den Gedenkzustand zu versetzen. Ich dachte, das würde helfen, dieses Verhalten zu stoppen. Es mag im Vergleich zu ihren früheren Nachrichten harmlos erscheinen. Es stammt aus einer alten Unterhaltung, in der ich versuchte, sie zu überreden, sich von der Freundin nach Hause bringen zu lassen. Beim Unfall wurde sie vom Armaturenbrett zerquetscht. Ihr Körper wurde diagonal von der rechten Hüfte bis zur Mitte ihres linken Oberschenkels aufgetrennt. Eines ihrer Beine wurde unter dem Rücksitz gefunden. Zurück in der Zeit, 7. August 2012. Das sind Aufzeichnungen vom Tag, an dem sie starb. Normalerweise war sie um 16.30 Uhr von der Arbeit zu Hause. Das hier, zusammen mit ein paar Sprachnachrichten, ist das letzte Mal, dass ich mit ihr gesprochen habe, unter der Annahme, dass sie lebte. Bald wirst du sehen, warum ich dir das zeige. Gestern, 1. Juli 2014. Ich habe ihre Seite ein paar Tage nach der Nachricht über das Gehen in den Gedenkzustand versetzt. Bis heute war alles still. Sie hatte sich nicht einmal mehr auf meinen Fotos markiert. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Soll ich ihre Gedenkseite löschen? Was, wenn sie es ist? Mir ist übel. Ich weiß nicht, was passiert. Ich habe gerade eine Facebook-Benachrichtigung gehört und habe zu viel Angst, das Fenster zu wechseln und nachzusehen. Ich wurde online von einem Jungen belästigt, der sich als Raubtier entpuppte. Fast hätte er mich gekriegt. Erinnerst du dich an die frühen Tage des Internets? Die AOL-Software-Updates kamen per Post auf einer CD-ROM. Familienmitglieder schrien sich von einem Zimmer ins andere an, wenn ein eingehender Anruf auf der Festnetzleitung die schmerzhaften 10 Minuten unterbrach, die es dauerte, von der Anmeldeseite von America Online bis zu dem Moment zu gelangen, in dem You've Got Mail durch den Raum hallte. Empfänger von bunt blinkenden Kettenmails über einen Serienmörder, der im Duschvorhang eines Mädchens campte und ihren Wachhund tötete, fragten sich wirklich, welches Unheil sie in den nächsten 7 Jahren erwarten würde, wenn sie die Anweisungen der Nachricht nicht befolgten und sie an 7 Freunde weiterleiteten. Lieber kein Risiko eingehen, sagten wir uns, während wir hastig 7 E-Mail-Adressen in das Empfängerfeld tippten. Alles über eine Person im Internet herauszufinden, etwas, das heute jeder mit ein paar Tastenschlägen und einer Kreditkarte tun kann, war damals viel schwieriger, aber nicht für Corey. Ich war 15 Jahre alt. Zu jener Zeit waren zweideutige und exotische Benutzernamen wie Pinacolola 33 oder Brunette Baby 87 in Mode. Naiv, wie wir frühen Bildschirmnamen-Pioniere waren, schien diese Anonymität klug. Soziale Netzwerke steckten noch in den Kinderschuhen. Zango war das Ventil, zu dem Teenager und Vorpubertierende gingen, um ihren Frust abzulassen, während sie der Welt mitteilten, dass sie gerade Screaming Infidelities von Dashboard Confessional hörten. Jeder war mit Tom auf MySpace befreundet. AIM existierte noch nicht als eigenständiger Messenger-Dienst, also gab es nur MSN-Messenger oder gar nichts. Aber wenn du wie ich ein echtes AOL-Konto hattest, warst du bestens ausgerüstet, um diese neue, hypervernetzte und freie Welt des frühen Internets die 2000. Jahre zu entdecken. Dein eigenes Postfach, eine neue Seite zur Erstellung eines persönlichen Profils, Zugang zu Chatrooms über fast jedes Thema oder Hobby, das man sich vorstellen konnte. Es war aufregend, bis es furchterregend wurde. Eines Nachmittags betrat ich einen dieser Chatrooms als 16 Female Boston. Ich beobachtete mehrere Minuten lang den üblichen Austausch zwischen völlig Fremden, der über meinen Bildschirm scrollte, und wartete darauf, meine Gelegenheit zu finden, einzusteigen. Schließlich langweilte ich mich und verließ den Chat, ohne ein Wort geschrieben zu haben. Dann erschien eine Sofortnachricht auf meinem Bildschirm. »Du hast nichts gesagt«, stand dort. »Warum nicht?« »Wer bist du?« antwortete ich verwirrt von dem Benutzernamen. Ich erkannte ihn nicht. »Ich bin Corey«, schrieb er. »Ich bin 16 und in der 8. Klasse in Lake Charles, Louisiana. Und du? 16 Jahre alt und in der 8. Klasse? Uff. Und doch war ich neugierig. »Bist du zweimal sitzen geblieben oder was?«, scherzte ich. Und so begann das Gespräch. Noch am selben Tag begann eine kurze Online-Freundschaft. Er schickte mir ein Foto. Sommersprossiges Gesicht, braunes Haar. Nichts, was ich auf Hot or Not über eine 5 hinaus bewertet hätte. Trotzdem weigerte ich mich, ihm zu sagen, woher ich kam oder ihm irgendwelche persönlichen Details außer meinem Namen und meinem Alter mitzuteilen. Ich wusste wenig über die Gefahren des Internets, war aber auch nicht dumm. Mein Benutzername war ein fruchtiges Getränk mit ein paar Zahlen, oder? Sicher genug, dachte ich. Zum Kontext, ich hatte eines dieser AOL-Benutzerprofile. Die Standardfunktionen beinhalteten ein Profilfoto und einen Fragebogen mit lustigen Informationen über dich selbst. Mein Foto zeigte mich mit mehreren Freundinnen, ohne Hinweis darauf, welche von uns ich war. Ein paar Tage später schrieb mir Corey aus dem Nichts: Du bist wunderschön.
Was?
Die Brünetten mit grünen Augen. Wow, antwortete er. Irgendwie hatte er, obwohl auf dem Foto noch drei andere Freundinnen zu sehen waren, mich richtig erkannt. Ich würde dich gerne eines Tages sehen, sagte er. Ich bekam eine Gänsehaut. Höflich schrieb ich etwas in der Art, dass das nicht möglich sei, und meldete mich schnell ab. Am folgenden Freitag übernachtete ich bei meiner besten Freundin. Ich hatte mein Konto im Hintergrund geöffnet, während wir nach süßen Jungs auf Hot or Not suchten.
Wer schreibt dir da?
Fragte meine Freundin. Ich wusste, dass es Corey war.
Hey, du wohnst in Houston. Deine Eltern heißen James und Sarah Miller.
Und dann schickte er mir meine Adresse. Kennst du dieses Gefühl, wenn du in einer Achterbahn in die Tiefe stürzt und dein Herz in die Kehle rutscht? Das war dieser Moment. Zum Glück stellten wir fest, dass AOL tatsächlich eine Funktion zum Blockieren von Benutzern hatte in jener Nacht. Das war's. Leb wohl, unheimlicher 16-Jähriger mit beunruhigenden Online-Spürfähigkeiten. Es dauerte nicht lange. Am nächsten Tag schrieb mir ein Benutzer mit einem Namen, der Corys ähnelte. Er hatte ein anderes Konto. Ich blockierte ihn sofort. Das passierte noch 5 weitere Male. Schließlich verschwand ich für eine Weile. Natürlich vermisste ich den Nervenkitzel, das gelbe Kuvert in meinem virtuellen Posteingang auftauchen zu sehen, aber es war besser als die Bedrohung, von Corey gestalkt zu werden. Einige Wochen später kam ich von der Schule nach Hause. Meine kleine Schwester war damals noch ein Baby, 14 Jahre jünger als ich, also hatten wir ein Kindermädchen, das tagsüber bei ihr blieb, während meine Eltern arbeiteten. Als ich die Küche betrat, reichte sie mir das Telefon.
Für dich? Sagte sie mit einem neugierigen Blick.
Wer ist es?
Ich weiß nicht. Ein Junge mit Südstaaten-Akzent. Klingt, als käme er aus Ost-Texas oder Louisiana.
Oh nein.
Hallo,
murmelte ich schließlich ins Telefon.
Hallo, Süße. Hier ist Corey. Hey, meine Freunde und ich stehen total auf die Jackass-Show und denken darüber nach, einen Trip nach Houston zu machen. Um nächste Woche ein paar Streiche in der Stadt zu spielen.
Wie lustig wäre es, dich an deiner Tür zu überraschen. Ich kicherte nervös, stammelte eine Ausrede über eine Prüfung am nächsten Tag und legte schnell auf. In den folgenden Wochen schlief ich mit einem Messer unter der Matratze. Ich hatte panische Angst aufzuwachen und diesen Fremden aus Lake Charles auf dem Balkon vor meinem Fenster zu sehen. Wie hatte er meine Telefonnummer bekommen? Doch so plötzlich, wie er mein Sicherheitsgefühl zerstört hatte, verschwand er anscheinend. Keine Sofortnachrichten mehr, keine unerwünschten Anrufe zu Hause. Das Messer wanderte schließlich zurück in seine Küchenschublade. 2 Monate vergingen und ich fühlte mich herrlich sicher, bis das Telefon in der ersten Woche der Sommerferien klingelte.
Hallo, sagte die Stimme.
Wer ist da?
Fragte ich höflich.
Ich bin's, Corey.
Um das klarzustellen, es war nicht dieselbe Stimme, die ich 2 Monate zuvor gehört hatte. Diese Stimme war von süßem Südstaaten-Akzent durchdrungen, jung und schelmisch. Diese neue Stimme war anders. Sie war kalt, ohne erkennbaren Akzent, älter. Ich sprach mit einem erwachsenen Mann.
Tut mir leid, dass ich nicht mit dir reden konnte, platzte er heraus.
Warum klang er so gehetzt?
Es tut mir schrecklich leid, aber die Polizei war bei mir zu Hause. Sie haben meine Computer mitgenommen. Ich kann nicht sagen, warum, aber mach dir keine Sorgen. Ich komme bald nach Houston.
Das war der letzte Tag, an dem ich diesen fruchtigen Benutzernamen verwendete. Ich löschte das Konto und erstellte ein neues. Beschämt erzählte ich meinen Eltern, dass ich einen großen Fehler gemacht hatte, obwohl ich nichts geteilt hatte, was meine Identität leicht hätte verraten können. Selbst wenn ich es getan hätte, die Bedrohung war damals nicht das, was sie heute ist. Das war vor fast 20 Jahren. Die Menschen hatten einfach keine so starke Online-Präsenz wie heute. Als Teenager ohne soziale Netzwerke war ich praktisch ein Geist.
Trotzdem war ich überzeugt, dass ich auf irgendeine Weise an diesem Fremden schuld war. Dieser Mann, ein Raubtier, das offensichtlich fortgeschrittene Computer- und Internetkenntnisse besaß, hatte mich ausgesucht und war entschlossen, alles über mich herauszufinden mit allen Mitteln. Er war fest entschlossen, mich zu erreichen. Ich bin einfach dankbar, dass ich selbst mit 15 schon wusste, dass dieser sommersprossige Junge aus dem Chatroom keine völlig unschuldigen Absichten hatte. 2 Jahrzehnte später frage ich mich noch immer, was aus Corey geworden ist. Hoffentlich sitzt er hinter Gittern. Vor etwa 7 Jahren ereignete sich diese Reihe von Ereignissen. Ich saß draußen vor meiner kleinen Doppelhaushälfte und rauchte gegen 4 Uhr morgens. Ich arbeitete 12-stündige Schichten und hatte einen seltsamen Zeitplan. Daher war es nicht ungewöhnlich, dass ich zu dieser frühen Stunde allein war, wenn fast niemand wach war. Gelegentlich unterhielt ich mich mit meiner Nachbarin. Sie war wahrscheinlich um die 60 und hatte in der Vergangenheit einen Schlaganfall erlitten. Sie war sehr freundlich und hatte niemanden zum Reden, also hörte ich zu, lächelte und versuchte, ihr eine angenehme Gesellschaft zu sein. Sie hat keine direkte Verbindung zu dem, was folgt, aber sie wird später wieder auftauchen. Ich saß also allein da und rauchte, eine Zigarette in der einen und einen halben Joint in der anderen Hand. Es war zu dieser Stunde fast vollkommen still, was mir erlaubte, Schritte aus der nahen Gasse zu hören. Die Sicht war teilweise durch hohe Büsche im Garten meiner Nachbarin verdeckt, aber ich konnte eine kleine Gestalt auf mich zukommen sehen. »Kannst du mir eine Zigarette geben, Bruder?«, sagte die Gestalt, als sie um die Ecke bog. Ich antwortete sofort, »Klar, kein Problem.« Als er erschien, war ich überrascht zu sehen, dass es ein kleiner Mann war. Er war gekleidet wie jemand aus der Stadt oder aus einem etwas eleganteren, urbaneren Ort, als man es hier gewohnt war. Er schien unglaublich erleichtert, mich zu sehen, und noch aufgeregter, als er bemerkte, dass ich einen Joint angezündet hatte. Ich bot ihm an, mitzuteilen, und überließ ihm im Grunde den Rest. Wir kamen sofort ins Gespräch. Ich leide unter ziemlich starker sozialer Angst und denke immer, dass ich dumm oder langweilig klinge, wenn ich spreche. Also wollte ich ihm eigentlich nur die Hand schütteln und dann meines Weges gehen. Schließlich fragte ich ihn, wie er um 4 Uhr morgens in der Gasse gelandet war, und er erzählte mir eine ziemlich verrückte Geschichte. Angeblich war er aus einem südlichen Bundesstaat nach Ohio gekommen, ich erinnere mich nicht mehr, welchem. Es war mir auch egal. Seiner Aussage nach hatte man ihm erzählt, das ländliche Ohio sei ein Paradies für Drogensüchtige. Tatsächlich gar nicht so falsch. Und er hatte vorgehabt, hier ein kleines Vermögen zu machen. Leider war er kurz nach seiner Ankunft mit 2 Frauen in eine örtliche Bar gegangen und hatte angefangen, mit anderen Frauen zu flirten. Die Frauen, mit denen er gekommen war, wurden wütend und eifersüchtig. Sie rannten aus der Bar, stiegen ins Auto, gaben Gas und warfen ihn schließlich zusammen mit all seinen Sachen aus dem Fahrzeug. In der kurzen Zeit vor dem Barbesuch hatte er außerdem sein ganzes Geld für Drogen ausgegeben, statt zu versuchen, welches zu verdienen, also war er völlig pleite. Er erzählte außerdem, dass er schon verhaftet worden sei und dass auf ihn geschossen worden sei. Er behauptete, all das sei auf Probleme mit der Mutter seiner Kinder zurückzuführen und dass er das Opfer sei. Ich war nicht in der Position, das zu bestreiten, also hörte ich einfach zu und lächelte. Er erzählte Geschichten aus dem Gefängnis, wie er dort jemanden verteidigt hatte und wie der Bruder dieses Mannes ihm nach seiner Entlassung als Dank beibrachte, wie man Meth herstellt. Alles führte zurück zu seinen großen Betrugsplänen. Ich selbst arbeitete 12 Stunden am Tag und hatte ein neugeborenes Baby, also war ich nicht mehr in diesem Lebensstil. Anfang der 2000er hatte ich eine Phase, in der ich Rapper werden wollte. Ehe ich mich versah, waren 2 oder 3 Stunden vergangen und er redete immer noch, ohne jede Absicht zu gehen. Ich bin zu höflich, also war ich gefangen. Meine jetzige Frau kam heraus und sah, was los war. Sie war verständlicherweise verwirrt und ihr Eingreifen brachte ihn schließlich dazu, zu gehen. Ein paar Stunden später klopfte meine Nachbarin von unten an die Tür. Ich hatte kaum geschlafen und wollte gar nicht antworten. Sie sagte, mein Freund warte draußen auf mich. Da stand er, wollte abhängen und plaudern. Vor einem Jahr wäre das kein Problem gewesen. Ich hätte ihn eingeladen zu rauchen und zu entspannen, aber jetzt hatte ich Verantwortung für mein Kind und meine Partnerin. Also führte das zu Problemen, gelinde gesagt. Er sagte, er suche Geld oder eine Mitfahrgelegenheit, versuche Anrufe zu tätigen und so weiter. Alles wirkte verdächtig und ich hatte ein ungutes Gefühl bei ihm, aber er verhielt sich mir gegenüber wirklich freundlich und behandelte mich, als würden wir uns seit Jahren kennen. Ich empfand Mitleid mit ihm, da die Stadt, in der wir lebten, rassistisch und misstrauisch sein konnte. Und er fiel sogar mir auf, obwohl ich selbst zu den auffälligeren Leuten im Ort gehörte. Außerdem hatte ich das Gefühl, ihn irgendwie zu diskriminieren und wollte das vermeiden. Ich wusste, dass ich seine einzige Hoffnung war. Niemand sonst würde ihm helfen oder ihn bleiben lassen. Es war eine kleine Stadt, ohne Ort zum Gehen. Ich ignorierte bestimmte Dinge. Zum Beispiel, als ich ihn fragte, wo seine Sachen seien, ging er zurück in die Gasse und kam mit Müllsäcken und einer großen Handtasche zurück. Er sagte, ein Mann habe ihn gesehen, als er rausgeworfen wurde, und ihm die Taschen gegeben. Er bot die Handtasche für meine Frau an, aber ich lehnte höflich ab und schätzte die Geste. Es kam mir seltsam vor, aber ich hatte Angst, voreingenommen zu sein. Ich gab ihm einen großen Koffer, den ich vor Jahren geschenkt bekommen und nie benutzt hatte. Er packte all seine Sachen hinein. Ich sah nur ein paar Sweatshirts. Er zog sie später an, aber sie passten nicht zu seinem Stil und schienen zu klein. Ich besorgte ihm Essen und gab ihm $20, um zu überleben, im Grunde als Bestechung, damit er ging. Schließlich zog er los, um eine Mitfahrgelegenheit, Frauen oder Geld zu finden. Als es Nacht wurde, war es sehr kalt. Und als ich vorsichtig hinausging, um zu rauchen, tauchte er wieder auf, zitternd und sich die Hände reibend. In diesem Moment wollte ich ihn wirklich auf dem Sofa schlafen lassen. Aber ich hatte meine Frau und mein Baby im Haus und kannte den Typen nicht. Auch gab ich ihm Decken, warmes Essen und ließ ihn in der Garage schlafen, die wir mit den Nachbarn teilten. Am nächsten Tag waren sie überrascht, ihn dort zu finden. Diesmal sagte er, er sei mein Cousin. Sie mochten das nicht und konfrontierten mich. Ich entschuldigte mich und sagte ihnen die Wahrheit, ließ aber einige fragwürdige Details aus, um ihm keinen Ärger zu bereiten, und fühlte mich schuldig. Ich wusste, dass ich am nächsten Tag arbeiten musste und ihn nicht in der Nähe meines Hauses lassen konnte, während meine Familie allein war. Er war ein Fremder und ich wollte kein Risiko eingehen, auch wenn ich naiv genug war zu glauben, dass wir uns respektierten. Ich suchte online nach Tickets, war bereit zu bezahlen, um ihn wegzubringen. Als ich es ihm sagte, bedankte er sich sehr dafür, dass ich mich um ihn kümmerte. Dann wurde es seltsam. Er zeigte mir eine kaputte Sicherheitskamera und bot sie mir an oder versuchte, sie für Bargeld zu verkaufen. Ich wollte sie nicht, glaubte nicht, dass sie funktionierte und war mir sicher, dass er sie nicht auf legale Weise bekommen hatte. Trotzdem wollte ich einfach, dass er ging und wollte ihn nicht verraten. Er machte sich auf die Suche nach Geld. Ich gab ihm weitere $20, in der Hoffnung, dass ihn das aus Schwierigkeiten heraushalten würde. Schließlich ein paar Stunden später hörte ich Funkgeräte draußen vor meinem Fenster. Ich ging hinunter, bevor sie klopfen konnten. Es war die Polizei. Zum Glück war der Beamte sehr ruhig und professionell, ganz anders als viele andere, mit denen ich hier zu tun gehabt hatte. Er sagte, das Fahrrad meiner Frau sei gestohlen worden und sie hätten es gefunden. Er begann, mich über den Mann zu befragen. Offenbar hatte er, als sie ihn festnahmen, mich als großen weißen Mann mit Irokesenfrisur beschrieben. Ich nehme an, er wollte mich in Wahrheit schützen und nicht weiter hineinziehen. Ich glaube, er hatte geplant, das Fahrrad zurückzugeben, weil seine Sachen noch in meiner Garage waren. Ich erzählte die Wahrheit, wie ich ihn kennengelernt hatte, dass er ein paar Tage geblieben war, dass ich ihm Geld gegeben hatte und vorhatte, ihm eine Fahrkarte zu kaufen, weil ich nicht wollte, dass er da war, wenn ich zur Arbeit ging. Ich erwähnte keine seiner Betrugsgeschichten, Drogenpläne oder die Sache mit den Blondinen. Ich war sicher, man würde mich als Komplizen beschuldigen. Ich habe Tattoos, lange Dreadlocks und trage immer Hoodies und Jeans. Ich war überzeugt, dass sie das Schlimmste annehmen würden. Zum Glück hatten sie bereits mit meiner Nachbarin gesprochen, der Frau mit dem Schlaganfall, und sie sagte, ich sei ein guter Mann, dass ich wirklich Besuch bekomme, dass ich ein guter Vater bin und so weiter. Eine hervorragende Empfehlung. Der Beamte sagte, es sei klug von mir gewesen, ihn nicht hereinzulassen, und fragte nicht weiter. Wir bekamen das Fahrrad zurück. Es stellte sich heraus, dass er auf Bewährung war oder so etwas und den Staat nicht hätte verlassen dürfen. Alle Gegenstände in den Taschen waren von meinen Nachbarn in der Straße hinter der Gasse gestohlen worden, aus der er gekommen war. Offenbar waren die Leute, die er bestohlen hatte, selbst in Drogengeschäfte verwickelt und hatten ihn schon vorher getroffen, um einen Deal zu machen. Später kam er zurück und stahl Kleidung und angeblich Unterwäsche und Sexspielzeug. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit der Unterwäsche und den Spielzeugen stimmt. Ich erfuhr es, weil das Opfer derselben auch mein Arbeitskollege war.